Hallo bei Arti Reloaded, dem Podcast für Themen, Fälle und Lösungen aus dem Strafrecht.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge Podcast Arti Reloaded. Und es ist die zweite Folge einer längeren Serie, die wir starten, nämlich eine Reflexion, also eine strafrechtliche Beurteilung einer Fernsehserie, die nennt sich Biestern, deren zweite Staffel jetzt gerade gedreht wird. Wir haben letztes Mal mit einem Unfall begonnen, mit einer relativ simplen Geschichte. Und nun sitzen wir hier und werden über die Weiterentwicklung des Geschehens nach diesem Unfall sprechen, aus strafrechtlicher Sicht. Und das mache ich mit dem Schnitt- und Tonmeister Magister Lukas Feimann. Den Namen haben Sie auch schon öfter gehört. Ebenso haben Sie schon gehört Magister Pia Ogris, meine eine Mitarbeiterin, und meine andere Mitarbeiterin, Magister Franziska Eckstein. Wir werden Sie gemeinsam durch Biester Klappe 2 führen.
Genau, und an dieser Stelle würden wir Ihnen noch gerne nahelegen, wenn Sie die letzte Folge noch nicht gehört haben, das jetzt noch nachzuholen. Wir schließen nämlich direkt am Ende der letzten Folge an. Hier doch nochmal die kurze Zusammenfassung zum in Erinnerung rufen. Es gab eben den Autounfall, bei dem Günter Dichy verletzt wurde und am Steuer saß Gibran. Die Polizei weiß das aber nicht, vielmehr ist nach dem Unfall nur noch Nelly vor Ort. Und in der letzten Folge haben wir eben die Strafbarkeit im Zuge des Unfalls geprüft. Das Ergebnis war, dass der Gibran strafbar wäre nach § 88 Absatz 1 und der Qualifikation des Absatz 4 wegen schwerer Körperverletzung, fahrlässiger schwerer Körperverletzung und wegen im Stichlassen eines Verletzten, weil er eben sich von der Unfallstelle entfernt und nicht geholfen hat. Und für die Nelly haben wir uns angeschaut oder sind zum Ergebnis gekommen, dass sie strafbar ist nach § 94 Absatz 1 und in Verbindung mit § 12 zweiter Fall als Bestimmungstäterin, weil sie den Gibran aufgefordert hat, dass er verschwinde. Die jetzige Folge schließt jetzt direkt daran an. Wir sind noch am Unfallort, wo die Polizei jetzt eintrifft, aber nur noch Nelly da ist. Das Opfer ist auch noch da, aber von Gibran fehlt jede Spur. Die Nelly wird dann in dieser Folge zum Unfall befragt, dann werden noch einige Beweismittel gesichert und in dem Zusammenhang ergibt sich wieder allerlei strafrechtlich Relevantes. Thematisch wird es im AT um einzelne Beteiligungsfragen gehen, im BT schauen wir uns Delikte gegen die Rechtspflege an und einen Abstecher in die StPO machen wir auch noch mit der Zulässigkeit von Ermittlungsmaßnahmen.
Wie wir jetzt schon gehört haben, sind wir an der Stelle, wo die Rettungskräfte und die Polizei am Unfallort eintreffen. Die Nelly wird jetzt zum Unfall befragt und diese gibt an, dass sie die Person gewesen sei, die gefahren sei und den Unfall auch verursacht hat. Sie sagt, dass sie alles gestehen würde, sie gefahren sei und fragt die Polizeibeamten, ob sie sonst noch jemanden sehen würden, der sich am Unfallort befinde.
Ja, natürlich sehen die Polizisten niemanden, der noch dort ist und Nelly ist jetzt diejenige, die Schuld auf sich nimmt. Jetzt machen wir den Sprung deswegen in den besonderen Teil 2 des Strafrechts. Der gilt als unangenehmer als der besondere Teil 1, ist aber auch keine Hexerei. Hier geht es um ein Delikt gegen die Rechtspflege, nämlich § 299 StGB Begünstigung. Strafbar ist, wenn ein anderer, der eine mit Strafe bedrohte Handlung begangen hat, hier der Verfolgung, absichtlich ganz oder zum Teil entzieht. Sie steht also zwischen der ordnungsgemäßen Verfolgung eines Täters und diesem Täter. Das heißt, sie täuscht, sie begünstigt. Eine Verfolgungsbegünstigung liegt also dann vor, wenn jemand eine mit gerichtlicher Strafe bedrohte Handlung tatsächlich begangen hat. Wir haben das im letzten Podcast geklärt. Das hat er getan. Er hat nämlich eine schwere fahrlässige Körperverletzung begangen, 88 Absatz 4, und auch noch eine Im-Stich-Lassung des Verletzten. Und da die Nelly gegenüber den Polizeibeamten angibt, dass sie und eben nicht der eigentliche Verursacher der Verletzung das Auto gefahren hat, entzieht sie den Gibran der Strafverfolgung. Sie macht das in knallharter Absicht, so wie das der Tatbestand verlangt. für die anderen Tatbestandselemente genügt Eventualvorsatz. Ist es eine Angehörigenbegünstigung, also das wäre ein Entschuldigungsgrund, wir kommen später noch darauf zu sprechen, aber nicht in diesem Zusammenhang, der Cipran ist eindeutig kein Angehöriger, es ist der Freund ihrer Schwester, aber kein Angehöriger wegen kein Angehöriger von der Nelly und sie ist daher strafbar nach § 299 StGB wegen Begünstigung des Cipran. Und die Frage, die sich anschließt, der Cipran geht weg, wissend natürlich, dass sie jetzt die Schuld auf sich nehmen will, weil sie wartet, ist der Cipran jetzt wegen seines Fortlaufens, auf ihre Aufforderung zwar, aber dass er wirklich gegangen ist, ist er strafbar nach 12 Fall 2, also wieder Bestimmungstäterschaft in Verbindung mit 299 mit einer Begünstigung. Es wäre allerdings eine Selbstbegünstigung, er läuft davon und er begünstigt sich oder durch diese mögliche Bestimmungstäterschaft, die man prüfen soll, Nelly sozusagen zu ermöglichen, dass sie ihn begünstigt, das fällt ihm zugute und nach Absatz 2 ist man wegen der Selbstbegünstigung nicht strafbar, sondern nur für die Fremdbegünstigung. Nelly ist strafbar wegen unmittelbarer Täterschaft, Cipran aber nicht, weder wegen unmittelbarer Täterschaft, aber auch nicht wegen Bestimmungstäterschaft, weil er selbst der Begünstigte ist, also keine Strafbarkeit nach 299.
Beides könnte man noch denken an eine Strafbarkeit nach 298 StGB wegen des Vortäuschen einer mit Strafe bedrohten Handlung. Strafbar ist nämlich, wer wissentlich eine mit Strafe bedrohte Handlung vor Behörden oder zur Entgegennahme von Anzeigen zuständigen Beamten vortäuscht. Die Nelly sagt ja gegenüber den Beamten, dass sie am Steuer gesessen ist. Das ist aber keine Vortäuschung, weil die Straftat ja tatsächlich stattgefunden hat. Sie täuscht nur über die Person des Täters. Und nach der herrschenden Lehre und Rechtsprechung reicht das nicht aus, um eine Strafbarkeit nach 298 StGB zu begründen. Die Nelly ist daher nicht strafbar wegen 298 StGB. Zusätzlich könnte man auch noch an eine falsche Beweisaussage nach § 288 StGB denken. Wir befinden uns hier im Absatz 4, weil wir in einem Ermittlungsverfahren nach der StPO sind. Strafbar ist hier, wer als Zeuge in einem Ermittlungsverfahren nach der StPO vor der, in unserem Fall Kriminalpolizei, bei seiner förmlichen Vernehmung falsch aussagt. Und die förmliche Vernehmung ist hier auch schon das Stichwort. Die Nelly sagt zwar die Unwahrheit, weil sie angibt, gefahren zu sein, aber bei dieser Befragung am Unfallort handelt es sich eben noch um keine förmliche Vernehmung, sondern um eine bloß informative Befragung, weswegen auch eine Strafbarkeit nach § 288 StGB der Nelly hier nicht zustande kommt. Man könnte jetzt noch weiter den Gedanken spinnen, was passieren würde, wenn sie zu einem späteren Zeitpunkt vernommen werden würde. Dann würde man sie aber vermutlich als Beschuldigte vernehmen, weil sie ja bei ihren Erstangaben gesagt hat, dass sie die Person war, die gefahren ist. Und es kommt hier auf die formelle prozessuale Position an. Es würde daher an der Zeugenstellung auch hier scheitern. Das heißt, auch dann würde keine falsche Beweisaussage in Betracht kommen. Jetzt könnte man auch noch überlegen, was passieren würde, wenn sie als Zeugin vernommen wird. Die Polizei könnte ja irgendwie erfahren haben, dass doch eine andere Person gefahren ist. Aber auch dann müsste man zumindest daran denken, dass hier eine Selbstbelastungsgefahr besteht, weil sie ja in ihren Erstangaben gesagt hat, dass sie gefahren ist und damit den Cipran begünstigt hat. Und deswegen müsste man hier jedenfalls den Aussagenotstand nach 290 StGB auch noch genauer prüfen. An der Stelle wollen wir darauf aber jetzt nicht noch weiter eingehen.
Ja, aber von all dem hat die Polizei eigentlich gar keine Ahnung, weil die glauben ja noch immer, dass die Nelly gefahren ist. Und deswegen sichern sie jetzt auch erstmal die ganzen Beweismittel und Spuren und bitten die Nelly, dass sie einen Alkoholtest macht. Die Nelly möchte das aber nicht. Sie behauptet, muss das sein, mir wird dann immer schlecht. Der Polizeibeamte fordert sie auf, mit ins Krankenhaus zu fahren und dann eben dort einen Blutalkoholtest durchführen zu lassen. Auch das möchte die Nelly eigentlich nicht und fragt, was passiert, wenn ich auch das nicht möchte. Und der Polizeibeamte antwortet, dann gilt es als Schuldeingeständnis. Frau Professor, gilt das jetzt wirklich als Schuldeingeständnis, wenn sie sich weigert?
Ja, also das ist ein großes Problem. Das Verwaltungsrecht, und das unterscheiden wir jetzt ganz stark und klammern es auch gleich wieder aus, hat damit weniger Probleme. Es gilt zwar auch im Verwaltungsrecht, also der Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung, Alkohol, Fahren mit alkoholisiertes Fahren, um den kümmern wir uns jetzt gar nicht. Das Verwaltungsrecht sieht es aber, wenn man den ALK-Test verweigert, als eine eigene verwaltungsstrafrechtliche Handlung an. Und damit sind wir im Verwaltungsrecht eigentlich im Konflikt mit dem sogenannten Selbstbezichtigungsverbot oder mit dem Verbot des Zwanges gegen einen Beschuldigten, dass er sich selber bezichtige, oder auch kurz gesagt Nemo Tenetur-Prinzip. Niemand darf gezwungen werden, sich selbst zu belasten. Wir lassen das Verwaltungsrecht und mit dem zwar nicht Schuldeingeständnis, aber eine eigene strafbare, verwaltungsstrafbare Handlung zu begründen, jetzt einfach liegen und kümmern uns weiter um das Strafrecht. Und das Strafrecht nimmt diesen Nemo Tenetur-Grundsatz, also dass niemand gezwungen werden darf, zur eigenen Belastung selbst entschieden mitzuwirken, den nimmt das Strafprozessrecht sehr, sehr ernst und sagt, nein, eine Deutung von Untätigkeit des Beschuldigten, also entweder dadurch, dass er schweigt oder dass er die Herausgabe von Gegenständen verweigert oder auch, dass er verweigert, eine bestimmte Untersuchung, sich zu einer bestimmten Untersuchung zur Verfügung zu stellen, wir können ihn nicht dadurch zwingen, dass wir einen belastenden Beweis daraus ableiten, weil das würde ja mittelbar bedeuten, wir würden ihn vor die Wahl stellen, entweder du belastest dich selber und gibst dich der Untersuchung preis, oder wir verwenden deine Weigerung gegen dich. Und vor dieser Entscheidung, also linkes oder rechtes Knie sich zu schießen, sollten Beschuldigte eben gerade nicht gestellt werden. Und damit ist es im Strafprozessrecht, und ich meine jetzt die StPO und nicht Verwaltungsrecht, das klammere ich jetzt aus, ist es eben verboten, grundsätzlich verboten, dass man aus dem Schweigen eines Beschuldigten belastendes Beweismaterial gegen ihn selber ableitet.
Und wie sieht es jetzt aus nach der StPO mit der Blutabnahme? Also was sind grundsätzlich die Voraussetzungen für die Blutabnahme und darf man sie dann vielleicht auch zwingen zur Blutabnahme?
So, und die Blutabnahme ist tatsächlich ein Test, der natürlich in der Strafprozessordnung auch vorgesehen ist. Die Blutabnahme ist eine körperliche Untersuchung. Das finden Sie in § 117 Ziffer 4 Strafprozessordnung auch definiert. Finden Sie immer bei Ermittlungsmaßnahmen eine Definition und dann schließt sich an diese Definition eine ganze Wurst an Bedingungen an oder an Voraussetzungen an, unter denen die definierte Ermittlungsmaßnahme zulässig ist. Vergessen Sie aber nicht, die Definition auch zu zitieren. Das wäre in dem Fall eben 117 Ziffer 4, eben die körperliche Untersuchung und die Blutabnahme, um einen Alkoholtest zu gewährleisten, ist eine körperliche Untersuchung. Nach dem 117 Ziffer 4 gibt es auch eine Serie von materiellen Voraussetzungen für diese Maßnahme. 123 Absatz 1 Ziffer 3 regelt, wann eine körperliche Untersuchung zulässig ist. Das ist sie dann, wenn Tatsachen, die für die Aufklärung einer Straftat oder die Beurteilung der Zurechnungsfähigkeit von maßgebender Bedeutung sind, auf andere Weise nicht festgestellt werden können. Also dann, wenn man es zur Aufklärung braucht. Kurz gesagt, braucht man es hier zur Aufklärung? Die Nelly steht im Verdacht, das hat sie sich ja selber zugezogen, diesen Verdacht durch ihre falschen Angaben. Sie steht im Verdacht, eine schwere Körperverletzung begangen zu haben. Sie steht im Verdacht, die, das merkt man schon, alkoholisiert oder gar alkoholisiert plus Drogeneinfluss begangen zu haben. Das heißt, sie steht im Verdacht, ich mache es jetzt kurz, weil das ja nur die Voraussetzung für die Ermittlungsmaßnahme ist. Sie steht im Verdacht, schwere Körperverletzung, 88 Absatz 4, in der Variante des Fall 2, also unter Trunkenheit, begangen zu haben, Fall 2, Paragraph 88, Absatz 4, Fall 2 in Verbindung mit Absatz 3. Das ist eben die grobe Fahrlässigkeit, die dadurch entsteht, die jemand als erschwerend angerechnet wird, wenn man in einem betrunkenen Zustand unter gewissen Voraussetzungen eine Verletzung verursacht hat. Und das ist der Verdacht, der gegen sie erhoben wird. Also 88 Absatz 4, schwere Körperverletzung in der Variante der Alkoholisierung. Und das finden wir 88 Absatz 4. Fall 2 in Verbindung mit der Definition dieser Situation der Trunkenheit in Absatz 3.
Das heißt, wir sehen, die materiellen Voraussetzungen sind grundsätzlich erfüllt. Und für die Anwendung von Zwang, also wenn sie sich jetzt tatsächlich weigert, dann sieht das Gesetz diese Möglichkeit vor mit noch einmal höheren Voraussetzungen. Wir haben in 123 Absatz 4 StPO nämlich die Möglichkeit, ohne Einwilligung der Betroffenen eine Blutabnahme oder einen vergleichbar geringfügigen Eingriff vorzunehmen, wenn diese Person im Verdacht steht, eine Straftat gegen Leib und Leben durch Ausübung einer gefährlichen Tätigkeit in alkoholisierten oder sonst durch berauschendes Mittel beeinträchtigten Zustand begangen zu haben. Und genau das ist hier der Fall. Als gefährlich gilt nämlich jede Tätigkeit, die geeignet ist, eine Gefahr für Leben oder körperliche Sicherheit von anderen herbeizuführen oder zu vergrößern, wenn man sie im beeinträchtigten Zustand vornimmt. Und das Lenken von einem Fahrzeug fällt da zweifellos drunter. Wie wir schon gehört haben, steht die Nelly eben im Verdacht, der Straftat gegen Leib und Leben begangen zu haben und auch dabei im berauschten Zustand gewesen zu sein. Und jetzt kann man eben zur Durchsetzung der Blutabnahme verhältnismäßigen Zwang nach § 93 StPO anwenden. Sie kann also grundsätzlich gezwungen werden. Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, weil wir vorher schon gehört haben, dass wenn ich die Weigerung der Blutabnahme als Schuldeingeständnis deute, dass das dann im Konflikt zum Grundsatz, der verbietet, zur Selbstbezichtigung zu zwingen, also dem Nemotenetur-Grundsatz, stehen könnte, ob das nicht hier genauso der Fall ist und nicht genauso ein Spannungsverhältnis besteht. Das wird tatsächlich auch groß diskutiert und da gibt es ganz verschiedene Ansichten. Der EGMR sagt allerdings, dass Nemotenetur Fälle erfasst, wo ein aktives Tun vom Beschuldigten gefordert wird. Wenn wie bei der Blutabnahme zum Beispiel nur ein passives Dulden erforderlich ist, also die Nelly sich nur hinsetzen und ihren Arm halten müsste, dann verstößt das nach dem EGMR eben nicht gegen das Verbot zum Zwang der Selbstbezichtigung oder zum Zwang zur Selbstbezichtigung. Also der Unterschied ist, einmal bringe ich die Person in die Zwangslage, in die geistige Zwangslage, entweder ich dulde die Ermittlungsmaßnahme oder es wird als schuldig gewertet. Und einmal muss die Person einfach nur etwas dulden und kein aktives Tun machen. Das ist da der Unterschied nach der EGMR-Rechtsprechung.
Ja, und formelle Voraussetzungen sind natürlich auch vorgesehen für einen doch recht heiklen Eingriff, also gegen den Willen, jemanden zu stechen und Blut abzunehmen, das ist nicht nichts. Das ist jetzt zwar keine große Körperverletzung, die ihr angetan wird, aber immerhin könnte sie festgehalten werden, das muss man sich schon vor Augen führen, und festgehalten werden, sodass sie dann dulden muss. Und das wäre durchaus, oder das wird allgemein gemeint, verträglich, trotz dieses Nemotenetur-Grundsatzes, denn es kommt darauf an, es ist keine Entscheidung der Nelly gegen sich selbst, es wird für sie praktisch entschieden und das ist unterschiedlich. Man kann natürlich daran zweifeln, ob das sachgerecht ist, aber das ist bis jetzt die Linie, die sowohl vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, also vom EGMR, geführt wird, als auch durch unsere Verfassungsjudikatur. Was sind jetzt die formellen Voraussetzungen für so einen Eingriff? Die finden Sie im 123 Absatz 3. Es ist sozusagen etwas höher gehängt, das kann nicht die Kripo von sich aus einfach durchführen, den Zwang und so weiter, sondern es ist eine Anordnung der Staatsanwaltschaft, Zwei-Augen-Prinzip, gerichtliche Bewilligung, Vier-Augen-Prinzip. Bei Gefahr im Verzug könnte die Staatsanwaltschaft die Maßnahme auch ohne die gerichtliche Bewilligung anordnen. Das ist allerdings, wird selten der Fall sein, weil man natürlich einen Journaldienst des Gerichts eingerichtet hat, der sofort entscheiden könnte. Also eine Richterin oder ein Richter wird in so einer Situation sofort entscheiden können. Und zur Durchführung, die Blutabnahme muss durch eine Ärztin oder einen Arzt vorgenommen werden und der Betroffene muss informiert werden über den Zweck, also eine gewisse Mindesttransparenz dem Betroffenen gegenüber oder der Betroffenen gegenüber, und darf eine Vertrauensperson beiziehen. Das heißt, die Blutabnahme selbst, wenn, so kommt es ja dann gar nicht in der Serie, aber selbst wenn die Nelly sich weigern würde, dürfte man sie festhalten, sodass ein Arzt ihr Blut abnimmt.
So, und dann kommen wir noch zu einem letzten Sachverhaltsteil, wo es auch noch einmal spannend wird. Die Nelly kommt dann nämlich tatsächlich mit ins Krankenhaus, die Blutabnahme wird durchgeführt und sie wird auch aufgefordert, dass sie eine Urinprobe abgibt. Jetzt bekommt sie diesen Probenbecher in die Hand gedrückt und geht aufs WC. Dort trifft sie dann ganz zufällig auf ihre Schwester Tietz, die sitzt in der Kabine neben ihr. Und Nelly wittert ihre Chance, weil sie weiß ja, dass sie Drogen konsumiert hat und sagt zu Tietz, ah, du bist meine Rettung, du musst mir helfen. Die wollen eine Urinprobe von mir und ich bin geliefert. Das ist Flüssigkoks, das ich da pinkle. Dann reicht die Nelly ihren Probenbecher unter der Kabine durch zu Tietz, den tatsächlich annimmt und für die Nelly in den Becher pinkelt. Nelly gibt daraufhin den Becher als den ihren an die Ärztin ab. Die Urinprobe liefert dann tatsächlich ein negatives Ergebnis. Das heißt, es können im Urin keine Spuren von Drogen oder Alkohol nachgewiesen werden.
Ja, und jetzt, das ist eigentlich meine Lieblingsstelle, muss ich gestehen, aus dieser Folge, die Strafbarkeit der Tietz wegen Abgabe der Tietz, das ist die Schwester, wegen Abgabe oder Abgabe der Urinprobe erst an ihre Schwester, natürlich mit dem Wissen, dass die weitergereicht wird, im Verfahren weitergereicht werden. Also, und wieder sind wir im besonderen Teil 2. Wir sind bei 293 Absatz 1, ein unbeliebtes Delikt. Ja? 293 Absatz 1, die Beweismittelfälschung. Strafbar macht sich, so steht es im Gesetz, wer ein falsches Beweismittel herstellt oder ein echtes Beweismittel verfälscht, wenn die Person, der Täter, die Täterin mit dem Vorsatz handelt, dass das Beweismittel in einem gerichtlichen, verwaltungsbehördlichen oder Ermittlungsverfahren oder von einem Untersuchungsausschuss gebraucht werde. Also hier haben wir ein gerichtliches Strafverfahren. Also setzen Sie sich ja nicht bei der Prüfung auseinander, welcher Art das Verfahren ist. Ja? Wir haben ein gerichtliches und ein verwaltungsbehördliches Verfahren. Und es geht darum, hat die Tietz ein falsches Beweismittel hergestellt oder ein echtes Beweismittel verfälscht. Beweismittel ist sehr weit zu verstehen. Es umfasst alles, was dazu dienen kann, Gericht oder Behörde von einer bestimmten Tatsache, die zur Aufklärung nötig ist, zu überzeugen. Und die Urinprobe soll ganz klar beweisen, dass die Nelly berauscht ist, ist also ein Beweismittel. Und die Frage der Echtheit richtet sich nach anderen Kriterien. Frage der Echtheit, also falsche Herstellung eines falschen Beweismittels, fragt natürlich, was ist dann ein echtes Beweismittel und was ist im Unterschied dazu ein falsches. Die Echtheit richtet sich nach anderen Kriterien, seien Sie also vorsichtig mit diesem Delikt, als die Frage der Echtheit von Urkunden. Falsch und verfälscht kennen Sie ja sicher eher aus dem Urkundenbegriff und aus dem Urkundendelikt, das in den Modulprüfungen viel öfter vorkommt. Aber echt, also falsch und gefälscht hat eine andere Bedeutung nach herrschender Lehre jedenfalls als im Zusammenhang mit Urkunden. Und falsch ist jedenfalls nach der gängigen Judikatur und nach der überwiegenden Literatur, ein Beweismittel ist falsch, wenn sein Gebrauch dazu geeignet ist, die daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen in eine andere Richtung zu lenken, als sich sonst durch die Situation dargestellt wird. Andere Auffassung ist Schmoller, lehnt sich mit den Begriffen falsch und verfälscht mehr an den Urkundenbegriff an und sagt, das Zustandekommen des Beweismittels, auf das kommt es an, so wie die Ausstelleridentität, wenn ich Sie jetzt noch einmal an die Urkundendelikte erinnern kann. Ja? Also er stellt auf das Zustandekommen, auf das Beweismittel ab, ein Beweismittel ist demnach falsch, wenn es den Anschein des Zustandekommens erweckt, der dem tatsächlichen Zustandekommen nicht entspricht. Viel Unterschied ist es nicht und hier bitte schon gar keiner. Ja, weil auch das Zustandekommen dieser Urinprobe, wer hat gepinkelt, ja, der Autor dieser Urinprobe, wenn sich jetzt oder der Schreiber der Urkunde, versetzen, also übertragen Sie auf die Situation, die wir jetzt vor uns haben, der Aussteller der Pinkelprobe, wenn Sie so wollen, ist jetzt die Tietz und nicht die Nelly. Das heißt, wir hätten auch den Schmollerschen Fälschungsbegriff erfüllt. Also, lassen Sie sich aber gar nicht so weit ein. Wichtig ist, dass Sie wissen, falsch ist ein Beweismittel nach gängiger Judikatur und gängiger Ansicht in der Literatur, falsch ist ein Beweismittel, wenn sein Gebrauch einfach dazu geeignet ist, die daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen in eine andere Richtung zu lenken, als sich sonst durch die Situation es darstellt. Gut, hier ganz eindeutig, die Tietz stellt ein falsches Beweismittel her, sie pinkelt in den Becher, schafft ein neues Beweismittel, das dazu geeignet ist, dass die Behörde daraus die Schlussfolgerung zieht, wie erwünscht, nämlich Nellys Urin, Nellys sauberer Urin. Das soll die Behörde jetzt glauben, obwohl Nellys Urin, wie die Nelly ja selber sagt, flüssig Koks ist. Und im subjektiven Tatbestand hält die Titz natürlich ernstlich für möglich und findet sich damit ab, in klassischen Vorsatzdefinition, dass ein falsches Beweismittel durch ihre Handlung hergestellt wird. Und sie hat einen erweiterten Vorsatz auf Gebrauch dieses Beweismittels. Es ist ihr völlig klar, sie hat nicht nur das Beweismittel hergestellt, sondern dieses Beweismittel wird auch dann eingespielt in dieses Strafverfahren gegen ihre Schwester. Sie wäre also grundsätzlich nach 293 Absatz 1 als unmittelbare Täterin der Beweismittelfälschung strafbar. Das ist die Herstellung dieses falschen Beweismittels. Jetzt gebraucht sie es auch. Und ganz ähnlich aufgebaut wie die Urkundendelikte, die Ihnen wahrscheinlich vertrauter sind, 293 Absatz 2 stellt nun jetzt anschließend an die Herstellung die Realisierung dieses Vorsatzes auf Gebrauch ausgerichtet unter eine eigenständige Strafdrohung, wäre nämlich ein falsches Beweismittel im Verfahren gebraucht, ist nun strafbar nach dem Absatz 2. Jetzt gibt die Nelly die Urinprobe bei der Ärztin ab und dazu kommt es dann zu dem tatsächlichen Verwendung, also das ist der eigentliche Gebrauch. Und da ist ihre Schwester Titz Beitragstäterin durch einen sonstigen Beitrag. Warum? Sie hat ja nicht selber das Beweismittel eingebracht, aber sie trägt dazu bei, dass ihre Schwester Nelly dies tut.
So, das heißt, wir haben jetzt die Situation, dass die Titz nach dem Absatz 1 grundsätzlich als unmittelbare Täterin strafbar wäre und im Absatz 2 in der Konstellation ist sie Beitragstäterin. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie sich die beiden Absätze zueinander verhalten, ob der eine den anderen verdrängt. Und das ist jetzt so, dass Absatz 1 eine selbstständig strafbare Vorbereitungshandlung gegenüber Absatz 1 darstellt. Das heißt, sobald es eine Strafbarkeit nach Absatz 2 gibt, tritt die Strafbarkeit des Absatz 1 der Vorbereitungshandlung in stillschweigender Subsidiarität zurück. Ganz egal, in welcher Täterschaftsform da jetzt der Absatz 2, also das Gebrauchen, begangen wurde, weil unsere Täterschaftsformen ja gleichwertig sind. Das heißt, im Ergebnis ist die Titz daher nach § 293 Absatz 2 StGB in der Konstellation als Beitragstäterin, das heißt in Verbindung mit § 12 dritter Fall strafbar. Anders gelagert wäre es jetzt, wenn es gar nicht zur Verwendung kommen würde. Also wenn die Nelly sich jetzt zum Beispiel umentscheiden würde und den Becher dann doch nicht abgibt, weil sie ein schlechtes Gewissen kriegt. Dann bleibt es für Titz nämlich beim versuchten sonstigen Beitrag zu § 293 Absatz 2. Und der versuchte sonstige Beitrag, der ist ja straflos, wegen § 15 Absatz 2 und dem Umkehrschluss daraus. Das heißt, wir hätten dann keine Strafbarkeit nach Absatz 2 und eben genau dafür gibt es dann das selbstständig strafbare Vorbereitungsdelikt in Absatz 1, dass die Titz dann trotzdem strafbar wäre als unmittelbare Täterin nach Absatz 1. So, wie schaut es jetzt mit der Nelly aus? Könnte auch sie strafbar sein in irgendeiner Konstellation wegen § 293, wegen dieser Beweismittelfälschung? Bei ihr haben wir jetzt genau die umgekehrte Konstellation. Das heißt, bezüglich der Herstellung des falschen Beweismittels steht der Bestimmungstäterschaft im Raum, weil sie ihre Schwester aufgefordert hat und gesagt hat, du musst mir helfen und ihren Becher in die Hand gedrückt hat. Das ist für uns jetzt aber uninteressant, weil es ja sowieso zum tatsächlichen Gebrauch kommt. Das heißt, wir prüfen gleich die unmittelbare Täterschaft nach Absatz 2 fürs Gebrauchen. Die Urinprobe hat, wie schon besprochen, erfüllt sie den Beweismittelbegriff und stellt ein falsches Beweismittel dar. Und Nelly gibt den Becher dann als ihre Urinprobe ab. Dadurch kommt es zum tatsächlichen Gebrauch des Beweismittels im Verfahren. Nelly hat dann einen erforderlichen Tatbildvorsatz und wir haben auf Rechtswidrigkeits- und Schuldebene keine Probleme. Das heißt, die Nelly ist als unmittelbare Täterin nach § 293 Absatz 2 wegen der Verwendung des falschen Beweismittels im Verfahren zu bestrafen.
Ja, und damit kommen wir zum letzten Abschnitt. Die Frage ist natürlich, ob die Titz, die jetzt ihrer Schwester hilft, die Schwester, die in einem Strafverfahren als Beschuldigte hängt, ob sie ihr hilft und damit, und zwar illegal hilft, und ihre Schwester damit begünstigt im Sinn von § 299 StGB, also ist es der Fall, dass jede andere, die eine mit Strafe bedrohte Handlung begangen hat, der Verfolgung oder Vollstreckung entzieht. Ja, hier scheitert es bereits daran, dass die Nelly ja gar keine mit Strafe bedrohte Handlung begangen hat, jedenfalls nicht diejenige, für die sie verfolgt wird. Sie hat den Unfall ja gerade nicht verursacht, sondern eben der Gibran. Punkt 1. Man kann natürlich Punkt 2 überlegen, ob ein Versuch vorliegt. Oh je, jetzt sind wir mitten im allgemeinen Teil in einem ganz gefürchteten Problem. Versuch, Tauglichkeit eines Versuchs. Wir steigen ganz elegant aus an dieser Stelle. Wir werden das sicher noch länger mal breit in einem anderen Fall haben. Aber wir haben eine Angehörige, die Titz ist die Schwester der Nelly. Und damit begünstigt die Titz eine Angehörige. Und damit ist sie entschuldigt nach Absatz 3 von 299 StGB. Also selbst wenn man sagt, sie versucht eine Begünstigung und falls wir kämen dazu, dass der Versuch tauglich sei, dann ist sie als Angehörige sowieso straffrei. Und wenn sie sowas finden, dann bitte lassen sie sich nicht lange in ein Tauglichkeitsproblem ein. Weil sie, ja, das, also auch wenn sie glaubt, dass die Nelly diese Tat begangen hat, das tut sie ja tatsächlich. Ihr wird ja nicht gesagt, dass eigentlich der Gibran gefahren wird. Im Gegenteil, sie wird sogar angeschwindelt von der Nelly. Aber auch mit dem Glauben, und selbst wenn wir zu einer Bejahung der Versuchsstrafbarkeit kämen, würden wir auf Entschuldigungsebene aussteigen. Und die Entschuldigungsebene kann man vorziehen. Angehörigenbegünstigung ist nicht strafbar. Punkt. Absatz. Ich darf die nächste Folge ankündigen. Das Tarnen und Täuschen in der Serie Biester geht weiter und wir bleiben dran. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit, einen schönen restlichen Sommer und bis September.